begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Und es ist mir heute eine ganz besondere Freude, die Vortragende des Abends vorzustellen, Johanna Sprondel, eine ganz liebe Kollegin und die Initiatorin dieses Projekts. Und zuallererst möchte ich Ihnen ein bisschen über Ihre Forschungsschwerpunkte und Ihren Werdegang erzählen, wie das so üblich ist. Also Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich des Mythos, der Narrativität und Philosophie, sowie der antiken Philosophie und der Geschichtstheorie.
Langsam.
Gut.
So.
Frau Sprondel hat von 2000 bis 2005, ich glaube, wie ist das an dem Mikrofon?
Es hat sich verstellt, ich will da Dinge nicht.
Das ist eigentlich drin.
Frau Sprondel hat von 2000 bis 2005 in Freiburg, Basel, Zürich und Straßburg Philosophie, wissenschaftliche Politik und neuere deutsche Literaturwissenschaft studiert. Den materiellen und geistigen Abschluss ihres Studiums bildet ihre Arbeit zur Zeit- und Geschichtswahl vor. Im Anschluss daran wurde Frau Sprondel als Stipendiatin des Graduiertenkollegs Geschichte und Erzählen angenommen. In diesem Rahmen entwickelte sie im Ausgang von James Joyce, Aristoteles und Ricoeur ein Konzept des Mythos als Methode der hermeneutischen Vermittlung. Nach mehreren Forschungsaufenthalten in Paris, Marbach und Zürich schloss sie 2010 ihre Promotion ab. Diese lässt sich zwar in der Bewertung mit der unseres früheren Verteidigungsministers vergleichen, glücklicherweise aber nicht mit dessen wissenschaftlicher Qualität. Weiterhin war Frau Sprondel Mitarbeiterin in Frias und am Husserl-Archiv Freiburg, Dramaturgin am Freiburger Theater von 2007 bis 2009, schrieb für das Feuilleton verschiedener Tageszeitungen im Bereich Theater und Popmusik und leitete unter anderem das Drittmittelprojekt Zeitreisenvermittlung von Alltags- und Mentalitätsgeschichte zusammen mit Professor Jörn Leonhardt, Professor Hans-Hermann Gander und dem Tagebucharchiv in Emmendingen. Dieses sollte eine Interaktion zwischen Schule und Universität ermöglichen, die wird von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Neben all diesen Aktivitäten und Preisen und Veröffentlichungen, die ich hier nicht im Einzelnen nenne, hat sie auch noch ganz nebenbei im Jahre 2007 ihren Sohn Paul geboren, der in der Zwischenzeit zu einem stattlichen kleinen Rabauken herangewachsen ist. Diesem verdankt sie es auch, dass sie zusätzlich zu ihrem fachlichen Wissen über Zeittheorien, der Philosophie und Literatur und ihrem schier unerschöpflichen Fundus von Musikstücken über Klassik, Folk zu Popmusik auch noch eine Spezialistin in den zeitgenössischen Piratenliedern ist. Ob sie diese allerdings in ihrem heutigen Vortrag über populäre Zeitvorstellungen in Musik und Literatur einfließen lässt, kann nur sie selbst uns beantworten. In diesem Sinne, welcome on stage, Johanna Sprondel. Liebe Maren, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich habe mich ganz stark erkannt, aber danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin inzwischen in Berlin und finde es aber sehr schön, immer noch am Husserl-Archiv arbeiten zu können und jetzt auch dieses Projekt mit der Robert-Bosch-Stiftung und Herrn Gander zusammen machen zu können. Wie gesagt, vielen Dank für die freundliche Einführung und eben auch für die Möglichkeit, heute über ein etwas anderes Thema im Rahmen dieser Vorlesung zu sprechen. Der Titel meines Vortrages lautet Time and Tide Wait for No Man und entgegen der bisherigen Ankündigung lebensweltliche Zeitvorstellungen in der populären Musik. Was Sie im Hintergrund sehen, ist ein Zitat von Geoffrey Chaucer aus The Twelve Tales, was wiederum eine Sequenz oder ein Teil der Canterbury Tales ist. Und die Zeilen Chaucers, zu dem englischsprachigen Stichwort im Titel meines Vortrages, also Time and Tide Wait for No Man, als Quelle zu beschrieben werden, aus der sie dann immer wieder neue Variationen dieser Aussage entsprangen und weiterhin entspringen. Diese Zeilen Chaucers und genau diese Sequenz, The Clerk's Tale, in ihnen geht es um eine Gegenüberstellung von der Ehe zum einen und dem, was Chaucer Immediate Pleasures nennt. Immediate Pleasures verfliegen, sind nicht zu binden, genauso wenig wie derjenige, der sich hier gegen die Ehe stimmt und lieber den Immediate Pleasures nachgehen möchte. Genauso ist es nun mit der Zeit, denn Zeit wartet nicht, und zwar auf niemanden. Es ist der Zeit sogar rechtschaffen egal, was wir in ihr machen. Sie vergeht, fliegt, gar vorbei, wie Chaucer es schreibt. Zeit entzieht sich uns also. Und dennoch reden wir über Zeit. Wie wir über Zeit reden, möchte ich in meinem heutigen Vortrag an einer speziellen Form des Redens über und der Darstellung von Zeit exemplifizieren. Lebensweltliche Zeiterfahrung in populärer Musik, Popmusik. Denn, so die These, gerade in der Musik findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit statt. Nun mag es in diesem Feld befremdlich wirken, wenn man sich populärer Musik widmet, nachdem Buchstaben von Zeit und Literatur die Rede war, aber lassen Sie mich kurz meine Auswahl begründen und Sie zugleich warnen, es wird sicherlich sehr populärwissenschaftlich zu gehen. Zunächst einmal ist es von der musikwissenschaftlichen Seite her betrachtet so, dass das Lied als literarische Form klassifiziert wird, die ein Grundproblem der musikalischen Form, und das ist in der Musikwissenschaft.
Näher dran.
Entschuldigung. Zunächst einmal ist es von der musikwissenschaftlichen Seite her betrachtet so, dass das Lied als literarische Form klassifiziert wird, die ein Grundproblem der musikalischen Form, und das ist die musikwissenschaftliche Metapher, für einen geordneten Zeitablauf löst. Wenn der Text vorbei ist, ist das Lied vorbei. Das klingt zugegebenermaßen recht banal, ist aber essentiell. Im Lied ordnet der Text den Zeitablauf, löst damit also ein fundamentales Problem. Und zwar das der Frage, wann anfangen, wann aufhören und wie skalieren. Wenn man ohne Text, also Instrumentalmusik macht, so muss man mit anderen Formen, zum Beispiel motivisch, mit einer Bogenform, ABA, das Ende deutlich gemacht werden. Wie zentral dieses Moment ist, wird deutlich, wenn Sie sich vergegenwärtigen, welche Herausforderung damit einhergeht, in der Fußgängerzone einen Didgeridoo-Spieler, der die zirkuläre Atmung beherrscht, bewusst zuzuhören. Ganz allgemein verhält es sich so, dass sich in Texten Strukturen der Lebenswelt einschreiben. Also das, was Alfred Schütz in seinem gleichnamigen Werk als Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den in der natürlichen Einstellung verharrenden Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit versteht. Schütz fasst dies als den Wirklichkeitsbereich, an dem sich der Mensch in unausweichlicher, regelmäßiger Wiederkehr teilnehmend verhält. Ferner, so Schütz, kann sich der Mensch nur innerhalb dieses Bereichs mit seinen Mitmenschen verständigen und nur in ihm kann er mit ihnen zusammenwirken. Nur in der alltäglichen Lebenswelt kann sich eine gemeinsame, kommunikative Umwelt konzipieren. Hier findet sich also ein mondaner und nicht als transzendental biologisch entwickelter Begriff von Lebenswelt, der es uns erlaubt, soziale Interaktionen als lebensweltliche Aktion zu denken. Popmusik nun bietet dem Hörer auf mehr oder minder einfache Weise einen Zugang zu Problemen und Fragestellungen, die er selber aus seinem Erfahrungsraum heraus nachvollziehen kann. In ihren Texten finden sich Erfahrungen konfiguriert und so dem Hörer zugänglich gemacht. Der Popsong in seiner Beschreibung eines Zusammenhangs lässt so den Zugang zu etwas aufscheinen, was durchaus auch als übergreifende Kategorie gedacht werden kann. Alltag und das, was ihn nicht selten von uns unbemerkt strukturiert. Popmusik artikuliert ihre Inhalte auf massentaugliche Weise und öffnet dem Hörer so vermittelte Erfahrungen und Beobachtungen zum gleichsam philosophischen Erkennen und Wiedererkennen. Popmusik greift auf, was in der Luft liegt. Wäre sie eine Politikerin, so würde sie wahrscheinlich sagen, sie würde die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Die Popmusik dient mir daher als Miniatur, um alltägliches Zeitverständnis und die damit einhergehenden emotionalen Assoziationshorizonte zu verdeutlichen. Wenn wir von Zeit im alltäglichen Sinne sprechen, so reden wir von Zeit, die für uns vergeht, die nicht wartet, die schön war, die furchtbar war, die alles heilt und die uns möglicherweise eines Tages das bringt, was wir hoffen oder was wir fürchten. Wir reden also von Zeit als etwas, dem wir eine Eigenschaft zuschreiben, machen sie damit zu etwas Gegenständlichem, dem wir uns jedoch nur mittelbar annähern können. Nämlich über unsere Erinnerungen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen, die sich wiederum aus unseren in der Erinnerung manifestierten Erfahrungen nähren und unseren Empfindungen. Doch ist Zeit nichts Gegenständliches. Sie ist vielmehr ein Phänomen, dem der Nimbus des Paradoxen erhaftet. Was also ist Zeit, wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, will ich es einem Fremden erklären, weiß ich es nicht. Wie Augustinus, und dieses Zitat wird Ihnen allen bekannt sein, im 11. Buch der Konfessionen notiert. Um dann die drei Zeitextasen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, anhand des Aufsagens eines Hymnus zu verdeutlichen. Genauer am Beispiel des ambrosiaischen Hymnus Deus Creator Omnium, der zur damaligen Zeit wohl bekannt war, nicht ganz ein Popsong, aber in jedem Fall vom Bewusstsein her etwas, was der Zuhörer sofort ab oder Leser sofort abrufen konnte. Nicht unähnlich verfährt auch Edmund Husserl, wenn er die Töne einer Melodie als Beispiel wählt, um zu verdeutlichen, wie das Subjekt, die Seele, Zeit vermittels der Erinnerung von Vergangenen und der Erwartung von Zukünftigen misst. Wer einen Hymnus aufsagt oder singt, erinnert sich des vergangenen Textes und erwartet den zukünftigen Text, sodass sich eine Einheit des vorzutragenden Werkes ergibt. Allein das wäre also bereits ein Argument, um sich des Liedes in einer Vortragsreihe über Zeit anzunehmen. Popmusik jedoch, und das soll Gegenstand meiner heutigen Überlegungen sein, wirkt ferner in ihren Texten immer die drei Zeitextasen in sich. Vergangenes wird vergegenwärtigt, Zukünftiges herbeigesehnt, die Gegenwart wird über die beiden anderen Ekstasen konstituiert. Die Erinnerung, die gemachten Erfahrungen dienen als Folie, vor der das Jetzt erlebt und das Zukünftige herbeigesehen oder voller Furcht erwartet wird. Allein mit Angst lässt sich Zeit also messen. In der Philosophie durch den Geist, das, was wir in der Philosophie als Zeitbegriff führen, nennt man gemeinhin einen psychologischen Zeitbegriff, psychologisch eben deshalb, weil Zeit als unmittelbar die Seele Betreffendes beschreibt. Mit der Seele messe ich, schreibt Augustinus, und die Seele ist der Ort der Zeitwahrnehmung, inklusive emotionalen Wahrnehmung von Zeit. Ob ein Moment im Flug vergeht oder eine Ewigkeit dauert, das ist also nicht Frage eines objektiven Zeitverlaufs und damit nicht physikalisch messbar, sondern allein Leistung des Subjekts. Das Individuum erlebt Zeit und wie es Zeit erfährt, wie es die Zeit aufgrund seiner je aktuellen Befindlichkeiten erlebt, bestimmt die Länge der Zeit. Und dennoch tritt eben in der Popmusik nun dieses Zeiterleben mit den objektiven Einheiten des Messens von Zeit, wie wir sie alle kennen, zusammen. Sekunden, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte ordnen unseren Alltag. In ihnen messen wir unsere Zeit und hier ist der Mensch in seiner einfachsten Zeitauffassung anzutreffen. Das Gestern ging dem Heute voraus, das Jahr hat 12 Monate, 4 Jahreszeiten, 52 Wochen mit je 7 Tagen und von diesen hat jeder 24 Stunden. Das ist nun wahrlich kein Wissen, das Sie nicht auch in einem Kindergarten abfragen können. Es ist Common Sense und das Interessante daran ist, was wir mit diesen physikalischen Einheiten in Anführungszeichen in der Popmusik erleben können. Denn hier treffen Sie mit einem psychologischen Zeitbewusstsein zusammen. Es findet sich eine nahezu archetypische Zuordnung verschiedener Zeitabschnitte zu emotionalen Befindlichkeiten und zu etwas wie einem kulturellen Gedächtnis, um mit Jan Assmann zu sprechen. Also jenes Sammelbegriffs, für den jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchstexten, Bildern und Riten, in deren Pflege sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt. Ein kollektiv geteiltes Wissen, vorzugsweise, aber nicht ausschließlich, über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenheit stützt. Abstraktes Wissen wird in Popmusik an konkrete Erfahrungen und etwas für kulturell determinierte Codes gebunden. Lassen Sie uns zunächst den Blick auf die Jahreszeiten richten. Winter ist Jahreszeit des Vergehens und des Sterbens und anders verhält es sich auch nicht in der Popmusik.
Die nächste Folie.
Dezember ist in der christlichen Tradition sehr klar konnotiert. Es kommt natürlich hier noch der Kitschfaktor dazu, was sich dann Kommt zudem der Gefühlshaushalt dazu, auch in der Popmusik. Beim Blick aus dem Fenster können wir ignorieren. Dokumentiert.
Thank you.
Interessant ist nun ein sehr spezieller Fall, wenn es darum geht, in der Popmusik Zeitbeschreibung oder alltägliche Zeit aufzuzeigen, und zwar der Wochentag. Denn an Wochentagen wird nahezu klischeehaft aufgegriffen, wie der Mensch Alltag erlebt. Zunächst einmal zur Woche selber, auch dieses Beispiel werden Sie, denke ich, alle kennen. Sondern im figurativ konnotierten Sinne des durchschnittlichen, gemeinen und gewöhnlichen, das dem Wort seit Goethes Werther beigemessen wird. Man sehnt sich nach der Ruhe des Sonntags zurück.
Nothing seems to fit. Hey.
Boomtonholz stellen bereits zu Anfang der 70er Jahre genau diese Frage. Wer hingegen bei Freitag an den Beginn des Schabbes denkt, fällt vollkommen aus dem Rahmen. Um Freitag irgendetwas anderes als Fun in the City zu planen, scheint beinahe ein Sakrileg zu sein. Und viele Popmusiker haben schon ungefähr so aus der Rolle, als würde man ein Lied über das Herbeisehen des Montags schreiben. Der Samstag, traditionell eher als Ausgehtag, ist bereits schon sehr viel früher in der Popmusik überliefert. Das geht bis in die 1929er Jahre zurück, als die Drifters das erste Mal mit einem Song einen Erfolg hatten, der sich dann im Jahr 1964 wiederholte. Und hier ist es, wie Sie gleich hören werden, sogar die gesamte Nachbarschaft, also dass sie zum Kino geht, um dort den Samstag zu verbringen. Das nächste Lied zeugt davon, wie wir am Wochenende aus dem Alltag aus brechen. Und diejenigen von Ihnen, die sich John Travoltas Paraderolle ins Gedächtnis rufen, wissen, dass dies damals um jeden Preis geschah. Notiert gewesen. Das schlägt sich auch nieder, zwar zum Beispiel in.
Darin nicht.
In diesem Gospel, der sich in den Charts verfolgt.
Dieser dann auch von Wenche Mürre interpretierte Schlager.
Festlegen möchte. Wer am Sonntag, radikal gesprochen, in ein Segelboot steigt, der will sich eher ertränken. Und wer bei Sonnenuntergang stürmisch wütet, das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Spuren die Prominenz des Sonntags zu etwas sehr Profanem geworden ist. Der Tag ist frei, man hat im Zweifel seine Kleider auf einer Parkbank vergessen, sie wurden einem geklaut. Man hat am Abend davor bei dem Versuch, es John Travolta gleich zu tun, die Schulter ausgekugelt und nun steht der Montag vor der Tür. Das heißt, Sonntag ist eigentlich kein Tag mehr, der der Kontemplation zugedacht wird. Abschließend möchte ich aber viel mehr nach den philosophischen Zusammenhängen fragen, die sich hier vielleicht aufzeigen lassen. Ich hatte eingangs konstatiert, dass sich in Popmusik genau das äußert, was den Menschen bewegt, respektive bewegt hat. Also pauschal gesprochen Erfahrungen und Erinnerungen, die dann zur Folie für eine Erzählung über die Vergangenheit werden. Sei es der letzte Sommer in Paris, wie in dem eingespielten ABBA-Song I Can Still Recall Our Last Summer, sei es die Erinnerung, die eine dreiminütige Verordnung im Jetzt vor dem Hintergrund des Vergangenen herbeiführt, wie in den Beatles Yesterday, oder uns ängstlich in die Zukunft blicken lassen, I'm afraid to go to sleep, because tomorrow is today, sang Billy Joel. Oder ist es so, und das habe ich versucht, am Beispiel der Wochentage deutlich zu machen, dass uns pauschale, klischeehafte Urteile über Zeitabschnitte, fällen, was wiederum mit dem Erwarten von etwas zu fassen wäre, unsere Zukunft, da Augustinus beschrieben, als lange Erwartung des Zukünftigen. Monday, I have Friday in my mind. Dabei wird in der Popmusik nicht selten eine positive oder negative Grundstimmung auf Situationen oder siehe Montag, Wochentage übertragen und mit ihr gleichgesetzt. Da der Mensch als Handlungs- und Erfahrungsraum, auch dies hatte ich einleitend bemerkt, die Lebenswelt hat, also jenen Raum, den wir mit Schütz, den Menschen selbstverständliche Wirklichkeit erfasst hatten, ist dies der Gegenstand, über den wir berichten können. Hier liegt zum einen die Stärke der Popmusik, da sie so einen Zugang zu allen möglichen Themen bietet. Zum anderen liegt hier die Schwäche der Popmusik, da sie droht, Klischees zu bedienen und auf profanste Weise Erwartungen zu erfüllen. In seinem Roman High Fidelity, eine Art Manifest für Popmusik als Lebensart, lässt Nick Hornby seine Protagonisten sich im inneren Monolog fragen, what came first, music or the misery? Did I listen to pop music because I was miserable, or was I miserable because I listened to pop music? Jenseits der Frage, ob uns die Popmusikindustrie also im Endeffekt unser eigenes Trübsal verkauft, ließe sich die Frage stellen, wie sehr uns Popmusik prägt und wie sehr Popmusik Abbild von kulturellen, historischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen ist. Oder ist Popmusik gar Grund für Veränderungen? Terminologisch und archäologisch betrachtet scheint beides denkbar. Die Frage, ob Popmusik Abbild von Leben oder auch Geschichte ist, lässt sich nach meinem Dafürhalten eindeutig bejahen. Denken Sie an politische Lieder, etwa Eve of Destruction, The Times That Are Changing oder das in the year 2525 skizzierte Weltuntergangsszenario. All diese Songs entstanden in den 1968er und Folgejahren, also in einer Zeit, als durch Woodstock Popmusik zum Lebensstil und Politikum wurde. Hier lassen sich also zeitgeschichtliche Entwicklungen ablesen. Ferner werden lebensweltliche Erfahrungen und Popsong zum Topos, der durch die Hörer konsumiert wird und deren Blick auf ähnliche Zusammenhänge prägt, womit der Hörer seine Handlung verändert, zumindest potenziell. In Bezug auf Literatur finden sich derartige Gedanken vielfach artikuliert und am Beispiel der Sonntagsmusik wurde wohl auch deutlich, dass kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen sich in popmusikalische Motivwechsel einschreiben. Doch fällt Popmusik als Sonderform von Literatur wohl doch aus dem Rahmen. Zwar finden sich Grunddispositionen des Daseins, die ihn spiegelt. Sicher kann ein deinem Leonard Cohen-Song begonnener Tag den Hörern eine sentimentale Grundstimmung versetzen. Doch scheint Popmusik immer nur zu flankieren. Und das verdankt sich vielleicht im Moment des Klischees und vor allem der Auswahl eines bestimmten Momentes oder einer bestimmten Grundstimmung, die Popmusik gezwungenermaßen in 2 bis 8 Minuten zur Darstellung bringen muss. Wir setzen sie, ganz ähnlich der Programmmusik, jedoch zu bestimmten Zwecken ein. Wenn Sie einen Blick auf das musikalische Angebot von Bestattungsunternehmen werfen, finden Sie dort garantiert Yesterday von den Beatles. Und so wählen die Musik Bestimmungen, um zu untermalen oder zu bestärken. Benjamin von Stuttgart-Barre hat dies mit seinem Roman Solo-Album demonstriert. Und es kann immer nur ein Teil unserer mannigfaltigen Erfahrungen und Empfindungen in Popmusik und durch Popmusik gespiegelt werden. Dass Zeit als Thema der Popmusik nicht nur ein Thema unter vielen ist, sondern eine prominente Position einem zeigt, auf eine möglicherweise triviale Art, wie sehr der Mensch vom Problem der Zeit nicht nur ungetrieben, sondern auch geprägt ist. Vielen Dank.